Are you ready?
Ready für was?
Du bereit für den Kinderwunsch bist.
Ach so, ja, na klar, schon seit anderthalb Jahren. Und du?
Definitiv. Bereit für die Hormone?
Bereit für die nächste Runde hoffen?
Bereit, unsere Kinderwunschbubble mit allen zu teilen?
Na klar, los geht's. Halli, hallo, hallöchen.
Da sind wir wieder.
5 Minuten später, für euch eine Woche später. Ja, das Stimmchen von Anni ist immer noch on point. Das heißt, wir können loslegen. Mir ist übrigens noch was eingefallen zu der Podcast-Folge von gerade eben. Und zwar wollte ich mal noch sagen, dass ich finde, dass in der Kinderwunschklinik ist immer so ein ganz spezieller Vibe im Wartezimmer. Weil du weißt, jeder, der reinkommt, ist da, weil er halt einen Wunsch hat nach einem Kind.
Ja.
Es ist ja bei jedem Arzt irgendwie anders. Klar, irgendwie beim Hausarzt sind sie auch alle krank, aber jeder hat irgendwie was Verschiedenes. Und da weiß man in der Kinderwunschklinik, wir haben alle den gleichen Wunsch. Und ich finde, man lächelt sich da immer so an. Weißt du, was ich meine?
Hatte ich überhaupt nicht das Gefühl.
Doch, ich habe
das... in welcher Klinik ich bisher war. Alle haben immer so beschämt weggeguckt, hatte ich das Gefühl. Und dabei finde ich das so schade, weil es wäre doch viel schöner, wenn man sich einfach gerade so über sein Thema unterhalten könnte und sich gegenseitig so ein bisschen pusht. Aber hatte ich da bisher nur einmal. Da hat mich eine erkannt und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht in der Wartezeit.
Genau das würde ich mir auch mal wünschen, dass ich jemanden treffe aus meiner Kinderwunschbubble, mit dem ich dann im Wartezimmer quatschen könnte. Das wäre mega. Auf jeden Fall habe ich halt das Gefühl, zum Beispiel gestern waren 2 im Wartezimmer. Die eine hatte ihr Erstgespräch, weil... Ich muss gerade lachen, weil Anni das Gesicht verzieht. Was trinkst du denn da?
Nee, ich habe mit meinem Hustenbonbon die Zunge aufgeschlitzt.
Oh nein, ich hasse das.
Zum Glück haben wir nicht Zeit.
Gut, dann geht's mit aufgeschlitzter Zunge weiter. Also, die eine Frau im Wartezimmer, die hatte diese ganzen Zettel dabei. Das heißt, ich wusste, es ist ihr Erstgespräch und ich finde, man hat bei ihr und ihrem Mann auch diese Aufregung gemerkt. Und die zweite Frau, wir haben uns nur so angelächelt, sie hat auch Hallo gesagt, als sie reingekommen ist. Wir hatten 1-2 Mal Blickkontakt, mehr aber auch nicht. Und dann waren wir aber gleichzeitig fertig, waren dann gleichzeitig wieder an der Rezeption, haben unser Rezept abgeholt, saßen dann beide wieder bei der Blutabnahme, wo wir dann uns auch nochmal so einen Blick zugeworfen haben. Und dann bin ich raus, runter in die Apotheke und da stand sie dann wieder, die gleiche Frau. Und da haben wir dann wirklich nochmal beide ein Lachen im Gesicht gehabt. Und da habe ich auch gesagt, es ist irgendwie so, weil man weiß, dass man für dieselbe Sache kämpft. So, ich finde einfach irgendwie ein anderer Vibe in der Kinderwunschklinik.
Ja, ja. Aber jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte. Ne? Jetzt gehen wir so richtig deep.
Jetzt gehen wir tief, weil, ja, gerade kam auch wieder eine Frage rein, dass diese ganzen Abkürzungen, sie weiß immer nicht, was ist denn IUI, IVF, ICSI, sie kann damit gar nichts anfangen. Und ganz ehrlich, so ging es mir auch am Anfang. Ich dachte,
so geht's
was sind,
doch jedem. Jeder, kein Mensch weiß, was das ist. Kein normaler Mensch weiß das.
Ja, es gab aber so viele Abkürzungen. Also selbst Gebärmutter, was dann mit GM abgekürzt würde. Ja.
Ich habe einfach 3 Seiten Kürzungen zusammengefasst. Ja. 3 Seiten. Überleg mal, wie viel das ist.
Ja, definitiv.
Das ist doch nicht normal.
Ja, es ist. Und ich habe, also bin immer wieder über Abkürzungen gestolpert. Dann googelst du die, okay, das heißt das. Und dann eignet man sich so das Wissen an und nutzt ja auch selber die Abkürzung. Es geht ja nun mal schneller bei Insta, mal eine Abkürzung zu schreiben. Aber vielleicht bringen wir mal zumindest beim Thema künstliche Befruchtung so ein bisschen Licht ins Dunkeln. Und da bist du ja auch wieder der Vollprofi. Also ich würde sagen, ich kenne mich auch bedingt ein bisschen aus. Aber du hast es ja einfach schon mehrfach durchlebt. Erste Frage.
Mhm.
Hast du schon mal eine IUI gemacht?
Nein. Aber ich habe damit gespielt, mit dem Gedanken. Allerdings wusste ich da noch nicht zu dem Zeitpunkt, ob meine Eileiter durchlässig sind.
Okay.
Das ist nämlich so die erste Bedingung dafür, weil bei der ICSI und IVF braucht man das nicht. Und bei der IUI wäre das schon gar nicht so verkehrt, wenn die Eileiter funktionieren. Und das haben die bei mir damals nicht, deswegen kam es auch für mich nicht in Frage.
Okay. Also bei mir war jetzt auch ganz kurz mal der Gedanke, aufgrund dieser Nische bei der Kaiserschnittnahme, aber das kam bei dem Vorgespräch für die Gebärmutterspiegelung raus. Dann fangen wir doch einfach mal mit der IUI an. Ich habe mich nochmal eingelesen, damit ich hier keinen Quatsch erzähle, aber an der Stelle für diese Folge möchte ich nochmal ganz klar sagen, wir sind keine Ärzte, es ist alles gefährliches Halbwissen, es sind nur unsere Erfahrungen. Nagelt uns bitte nicht fest.
Und nicht nur für diese Folge.
Ja, eigentlich gilt es generell, aber ich möchte es hier nochmal ganz betonen, weil wir ja jetzt doch ein bisschen fachlicher werden. Wenn wir irgendwo einen Fehler machen, ihr dürft da gerne uns auch darauf hinweisen und uns nochmal eine Nachricht schreiben auf Instagram an kinderwunsch.bubble. Dann korrigieren wir das hier auch gerne, aber ja, wir erzählen nur von unserem Laienwissen aus unserer langen Kinderwunscherfahrung. Ja. Also, IUI ist ja eine Insemination, so ist ja der Fachbegriff. Und es ist, ich weiß gar nicht, ob das zur künstlichen Befruchtung zählt. Weißt du das? Oder ist das noch ein Schritt davor?
Also irgendwie gehört das schon alles so in ein Thema rein, weil das ist ja, das wird ja von außen quasi hinzugefügt, ne? Du kriegst ja quasi die Spermien einmal mit Abkürzung wieder zurück, ne? Die müssen
genau,
ja gar nicht
also,
einen langen Weg durchlaufen.
Es gibt mehrere Verfahren. Entweder man macht es so wie in meinem Zyklus jetzt gerade, man stimuliert gar nicht und beobachtet den Zyklus, also macht Zyklusmonitoring und löst dann gezielt den Eisprung aus, um dann den bestmöglichen Zeitpunkt zu haben für die Insemination. Oder du kannst auch stimulieren mit Clomiphen oder Letrozol oder so. Gerade für die, die vielleicht bei der Eizellenproduktion noch ein bisschen Probleme haben. Aber sehr gering dosiert, weil man möchte ja nur ein oder zwei Eizellen haben. Und dann löst man den Eisprung aus. Und der Mann, der muss dann die Spermien abgeben. Die werden dann auch nochmal aufbereitet, damit man einfach irgendwie, glaube ich, diese beweglichen Spermien nochmal irgendwie besser konzentriert. Das würde mich auch mal interessieren, was in dieser Aufbereitung von Spermien so wirklich passiert, was die da machen. Muss ich vielleicht mal nochmal meinen Kinderwunscharzt fragen. Genau, und am Ende wird dann dieses aufbereitete Spermium oder die aufbereiteten Spermien in einen dünnen Katheter eingeführt und dieser Katheter wird dann wiederum in die Gebärmutter eingeführt.
Ja, und das ist dann die direkte Abkürzung zu den Follikeln.
Genau, und warum, also wann macht man eine IUI? Ich habe einmal das Gefühl, das ist so dieser erste Step, bevor man eine IVF und ICSI machen würde. Aber mein...
Es wird oft dazu geraten, wenn diese Gebärmutter einfach zu, was hat meine Ärztin gesagt, nicht so undurchlässig ist, ne? Das ist ja so quasi der Zwischenschritt, ne? Dass man den umgeht. Ja.
Also genau, ich habe mal ein Reel gesehen tatsächlich von meinem Kinderwunscharzt und der hat in diesem Reel gesagt, dass es einmal, wenn die Spermien ganz leicht nur eingeschränkt sind, wenn es so eine leichte Einschränkung gibt, oder wenn der Gebärmutterhals irgendwie nicht die entsprechende Form hat, die er haben soll. Und dann, wie gesagt, in dieser Vorbesprechung von meiner Gebärmutterspiegelung kam ja dieses Thema Nische auf von meiner Kaiserschnittnarbe und da hat sie gesagt, dass es auch ein Thema da, weil man ja dann diese Nische umgeht. Dadurch, dass der Katheter ja direkt eingeführt wird, umgeht man diese Nische, die vielleicht die Spermien blockieren könnten oder wo sich Flüssigkeit ansammelt, dass man das einmal überwindet, auch ein Thema.
Aber vielleicht auch nochmal so, ne, das ist die, ich sag mal, leichteste Variante von allen drei, die wir heute mal so durchgehen. Ne, das ist am schnellsten durch. Man hat nicht diese Spritzerei. Man hat keine Vollnarkose. Im besten Fall geht das alles ruckzuck. Sollte aber auch sagen, dass die Chancen bei einer IUI auch nicht so hoch sind, wie zum Beispiel bei einer ICSI.
Ja, habe ich auch rausgesucht. Also die Erfolgsrate pro Zyklus liegt bei ungefähr 10-20% bei einer IUI. Ja. Ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, vom Alter, von generell Ursachen der Unfruchtbarkeit, von der Qualität der Spermien hängt es ab. Ja. Aber wie du auch sagst, eine IUI ist weniger invasiv als eine IVF oder eine ICSI und deutlich kostengünstiger. Also gerade wenn man Selbstzahler ist. Ich glaube auch, dass man aber eine IUI, wenn man die machen möchte und die von der Krankenkasse übernommen wird, also dass man das auch vorher anmelden muss, dass man das nicht einfach
macht. Ja, und man kann sogar, das habe ich ja schon auch ganz oft gesehen, bis zu 8, natürlich von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich, bis zu 8 IUIs machen, weil die halt eben auch einfach zwischen 300 und 500 Euro kosten. Mhm. Ne? Und das bei so einer ICSI, da ist man ja schon locker mal fast im fünfstelligen Bereich.
Definitiv. Also das heißt, Da habe ich ja zum Beispiel auch gedacht, man kriegt ja diese magischen 3 Versuche bezahlt und dachte, da mache ich doch keine IOI, sondern gleich eine IVF. Wäre ja schade, wenn meine Erfolgschancen geringer sind bei einer IOI. Ja. Aber das stimmt nicht. Die IOI hat erstmal nichts mit diesen 3 Versuchen zu tun. Das ist irgendwie nochmal ein bisschen separat aufgrund der Kosten, nehme ich mal an.
Denke ich halt auch.
Aber gefährliches Halbwissen, ich betone es immer wieder. Das wird hier mein Standardsatz sein. Ja, also das wäre es dann eigentlich auch schon zur IOI.
Ja, dann machen wir mal einen direkten Übergang zur IVF. Erzähl mal, wie unterscheidet ihr euch denn so?
IVF ist sehr ähnlich zur ICSI, weil der Anfang ja einfach gleich ist. Du kannst mich gleich korrigieren, wenn ich Müll erzähle. Aber IVF heißt In-Vitro-Fertilisation. Richtig? Habe ich das gut ausgesprochen?
Sehr gut, kriegst eine 1 plus mit Sternchen.
Da ist es erstmal so, dass man auf jeden Fall stimuliert. Also man stimuliert damit, da werden Hormone verabreicht. Auch ja, ich glaube, die Dosis ist immer, also das entscheidet man einfach von Frau zu Frau. Ich glaube, du hast ja auch schon mit so unterschiedlichen Dosen stimuliert, stimmt's?
Ja, und wenn wir von Stimulation sprechen, dann sprechen wir schon von Spritzen.
Das ist ja, nicht ist auch immer gut zu sagen.
Tabletten, sondern wirklich, es geht dann ins Eingemachte. Ihr geht dann erstmal zur Apotheke und holt euch einen ganzen Kasten an Spritzen. Ist einfach so.
Also genau, es geht mit der So, damit geht's los. Um die Eistöcke zu stimulieren und vor allem mehrere Eizellen zu produzieren. Bei einer IVF und bei einer ICSI im normalen Stil. Es gibt nämlich auch IVF natural, da kann dann, oder naturell, da kann dann Anni auch nochmal was zu sagen. Möchte man aber erstmal viele Eizellen haben und die werden, ach so, wie ist denn das? Dann nimmt man doch auch gleichzeitig noch so einen Eisprunghemmer, dass der...
Nicht immer unbedingt. Also ich habe schon das lange Protokoll gemacht, das ist mit dem direkten Hemmer am Anfang, ne, damit man nicht den Eisprung bekommt. Mhm. Man kann aber auch ganz normal starten, also ich habe sowohl als auch gemacht und ja... Es gibt da kein richtig und kein falsch. Man muss da einfach so ein bisschen rumprobieren, wie es einem geht. Fakt ist, wenn man mit dem Hämmer arbeitet, hat man locker noch ein paar Spritzen extra zu spritzen. Mhm. Und wenn man das Agonistenprotokoll macht, dann muss man vielleicht sogar schon im Vorzyklus starten, so um den 20. Zyklustag. Das heißt, man spritzt dann ungefähr so 20 Tage anstatt eine Woche.
Genau, also ihr habt stimuliert, ihr habt im besten Fall viele Follikel. Ich glaube, da geht die Zahl auch auseinander. Ne? Manche haben nur 3, manche haben 20. Was ist da so eine...
Geht total durcheinander. Auseinander die Zahl. Also ich hatte von, ich glaube, 6 bis 14 alles mal. Ich kenne aber auch Leute, die hatten 28. Muss man halt einfach nur gucken... Ob die reif sind, die Dinger, ne? Weil das ist, kommt ja gar nicht so drauf an, wie viele man tatsächlich hat, sondern wie gut sind die. Das ist ja so die Krux an der Sache. Und man hofft dann natürlich immer, je mehr man hat, desto besser oder je höher ist die Chance auch, dass da was Gutes mit dabei ist, aber das heißt einfach nichts, ne? Am Ende reicht nur eine gute Eizelle und ein Spermium und ein Embryo. Da muss man sich dessen einfach immer wieder bewusst werden.
Ja, auf jeden Fall, wenn ihr dann eine Anzahl an Follikel habt, wie auch immer die ist, kommt es dann ja zur Punktion. Das heißt, die Follikel werden entnommen. Das findet auch unter Narkose statt, meine ich.
Bestenfalls schon. Ich kenne aber auch so Hardcore-Leute, die das ohne Narkose gemacht haben. Würde ich meinen Lebtag nicht machen. Aber okay, gibt solche und solche.
Und parallel zu dieser Follikelpunktion muss eine Samenprobe abgegeben werden von eurem Partner oder vielleicht haben auch manche von einem Spender, muss es ja auch bereitgestellt werden. Und dann werden die Eizellen und die Spermien im Labor zusammengebracht. Kannst du einmal sagen, weil jetzt kommt nämlich der Unterschied. Bis hierhin ist die IVF und die ICSI gleich und jetzt im Labor unterscheidet sich die. Kannst du einmal sagen, was der Unterschied ist?
Der Unterschied ist eigentlich ganz easy. Bei der ICSI wird ein Spermium ausgewählt. Das eine Spermium wird vom Embryologen rausgepickt und mit der Eizelle vermengt. Ja, das ist die künstliche Befruchtung. Es wird mit einer Pipette quasi injiziert. Oder vielleicht keine Pipette, mit einer Kanüle. Und das ist dann quasi die künstliche Befruchtung von einer ICSI. Und bei einer IVF passiert das Ganze einfach in der Petrischale. Da werden die Spermien losgelassen, frei wild, ne? Und dürfen sich dann an die Eizelle ranmachen. Und da entscheidet dann einfach die Eizelle, welches Spermium sie denn gerne hätte. Ne? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Viele denken, ja, es kommt drauf an, welches Spermium sich durchsetzt. Nee, die Eizelle entscheidet, welches Spermium sie denn jetzt tatsächlich haben will.
Das habe ich auch so gehört. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, warum machen manche eine IVF und warum machen manche eine ICSI? Also eine ICSI macht man dann immer, vor allem wenn das Spermiogramm schlecht ist. Weil man ja in dem Verfahren dann unter den meistens sehr vielen schlechten Spermien dann das eine Superspermium noch raussucht. Und bei einer IVF müsste, meine ich, das Spermiogramm wenigstens im Okay-Bereich sein. Das macht man dann eher, wenn irgendwie ein Problem bei der Frau vorliegt, ob es jetzt Endometriose ist oder verschlossene Eileiter. Ach, ich glaube, da gibt es so viel, an was das liegen könnte, dass man eine IVF macht. Manche haben auch einfach eine unbekannte Unfruchtbarkeit, wo man gar nicht weiß, woran das liegt. Deswegen würde bei uns jetzt auch eine IVF eher in Frage kommen, weil unser Spermiogramm ist auch super. Also mein Mann hat die weltbesten Schwimmer. Der hat von allem zu viel, der hat von allem zu gute. Der feiert sich ja auch immer noch dafür, dass er so ein super Spermiogramm hat. Da ist so der Unterschied, wann würdet ihr vielleicht eine IVF und wann würdet ihr eine ICSI machen. Dann ist es ja auch so, dass die IVF günstiger ist als die ICSI, richtig?
Du sprichst mir gerade aus der Seele. Ich wollte gerade mit meinem Und schon in Richtung Kosten steuern, denn die ICSI ist eigentlich somit die teuerste künstliche Befruchtung, die es gibt.
Mhm.
Also IVF und ICSI unterscheiden sich locker nochmal, vielleicht sogar mit einem Tausender, je nach Klinik. Und dann kann man doch mal weitere... Och, meine Stimme verlässt mich wieder komplett, Leute. Sorry. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal einen Hustenbonbon. Es gibt ja noch weitere Methoden, die man dazu wählen kann. Ich würde aber sagen, da machen wir vielleicht mal ein Special. Aber wir können es schon mal kurz anreißen. Es gibt ja dieses Embryo Glue Assisted Hatching. Da wird die Eizelle so ein bisschen angeritzt. Und viele weitere Sachen, die man einfach noch dazu buchen kann. Die wir alle auch schon mal gebucht haben, aber auch hier, es gibt für nichts eine Garantie. Ne?
Ja.
Da kann man schon die ICSI mit den besten Erfolgsaussichten, mit allen Zusatzoptionen gebucht. Ja, und wo ist das Baby bitte? Hallo, ich hätte gerne mein Geld zurück.
Ja. Oh schön, ja, Geld zurück, Garantie wäre super.
Das wäre super, ja.
Das wäre super.
Bieten sogar auch Kliniken an.
Ja, krass. Ja. Was ist denn die Erfolgschance bei einer ICSI? Weißt du das?
Ja, zwischen 25% und 35%.
Okay. Es kommt auch wieder aufs Alter an, auf die
auf
Gründe.
So viele Faktoren, so viele.
Ja.
Ja.
Aber wenn man sich das mal überlegt, man gibt so viel Geld aus und am Ende hat man ja nicht mal eine 50%ige Chance. Also es ist eigentlich wirklich nicht viel.
Ja, eine Followerin hat geschrieben, ihre Ärztin hat gesagt, ja, sie haben eine 50-50 Chance, schwanger zu werden. Und hat sie gedacht, ah ja gut, wenn ich jetzt die ICSI mache, ja, irgendwie stimmt es ja auch, 50-50, aber das heißt trotzdem, es sind so maximal 35%, die eine Erfolgsquote sind. Ne?
Ja, aber man darf auch immer wieder nicht vergessen, ich habe das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, auch in einem natürlichen Zyklus, wo man es ganz ohne Hilfe probiert, ist die Chance, meine ich, auch nicht besonders höher. Da liegt das auch, ich glaube, bei 28%, 30%, wenn alles tippitoppi ist, also... Auch da ist es gar nicht mal so hoch. Okay, also IVF heißt, die Spermien suchen sich selber, die Eizelle sucht sich selber das Spermium aus und da werden mehrere Spermien reingegeben. Und ICSI heißt, dass eine Superspermium wird in die Eizelle initiiert.
Injiziert,
okay. Fachbegriffe und so. Dann lass uns doch kurz nochmal sagen, was ist denn eine ICSI naturell oder eine IVF naturell? Wie unterscheidet sich die zu einer ganz gewöhnlichen IVF und ICSI?
Also gemacht selber habe ich sie nicht, habe mich aber ein bisschen belesen, ganz oberflächlich natürlich. Und wie der Name schon sagt, man geht in eine ganz leichte Stimulation, ganz minimal, wenn überhaupt, sage ich jetzt mal. Es kommt auch noch wieder drauf an, wie hat man... Wie viele Follikel hat man denn sonst, ne? Wenn man jetzt gar nicht stimulieren würde? Und es passiert halt ohne große Zugabe an Hormonen.
Mhm.
So sieht's aus. Und dann sind aber die weiteren Schritte eigentlich alle gleich. Es ist wirklich nur diese Vorstufe, die sich ändert in der Stimulation.
Ja, man darf halt immer nicht unterschätzen, dieses Stimulieren, das ist halt eine heftige körperliche Belastung, die sehr viel mit deinem Körper macht. Gerade für die, die jetzt sagen, die wollen das vielleicht weniger invasiv haben und einfach auch diese körperliche Belastung ein bisschen minimieren, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Aber man muss halt auch wissen, dass man dann deutlich weniger Follikel hat. Also nur ein oder zwei Follikel, glaube ich. Ja. Und halt nicht 20.
Aber ich habe auch ganz oft gehört, dass wenn man Low Responder ist, also im Sinne von, ne, dass man eh schon wenig Eizellen hat, auch vielleicht einen niedrigen AMH-Wert, dass diese naturell sogar schon fast empfohlen wird.
Okay.
Aber auch ihr, ne, fragt eure Ärztin, was sagen die dazu? Das ist jetzt so das, was ich jetzt gehört hatte.
Ja. Ja, weil ich ja gerade sage, körperliche Belastung. Möchtest du einmal von deiner Überstimulation berichten nach deiner ersten ICSI?
Ungern. Viel Spaß. an der Stelle, ich muss mich ja echt entschuldigen, meine Stimme, ey. Ich kann mich ja schon selber nicht mehr hören. Ich traue mich auch gar nicht, die Folge dann später anzuhören. So. Ja, ich hatte bei meiner ersten ICSI eine Überstimulation bekommen. Nach dem Transfer wurde mir nochmal HCG gespritzt und ich bin schwanger geworden. Sah aber noch, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, aus wie im vierten Monat. Mein Bauch hat sich gefüllt mit Wasser. Ich hatte Schmerzen des Todes. Ich konnte kaum laufen. Wenn ich im Auto gefahren bin und da war so ein Hubbel, dann habe ich gedacht, mir reißt da unten alles raus. Und dieses Wasser aus dieser Überstimulation, das hat sich ja dann irgendwann auch im ganzen Körper verteilt gefühlt. Ich hatte dann auch in dieser ICSI 4 Kilo zugenommen. Ich glaube, das meiste war natürlich Wasser, ist ja logisch, aber es ging auch nicht mehr weg. Also es hat sich dann irgendwann zu einem Schwangerschaftsbauch verformt, aber es ist nie komplett rausgegangen, diese Überstimulation. Ich hatte dann auch irgendwie die Schwangerschaft über sehr mit diesen Wassereinlagerungen zu kämpfen. Ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr sitzen. Es war echt hart.
Aber woher wirklich kommt es? Kann man irgendwas machen dagegen?
Weniger stimulieren.
Das aber kommt von den Medikamenten.
Selber nicht. Ja, klar.
Und kannst du dann was machen, dass das wieder weggeht? Kann man irgendwie
Medikamente? Also bei manchen ist es so schlimm, die müssen ins Krankenhaus.
Ja.
Das ist dann wirklich sehr gefährlich. Ich glaube, ich war an so einer Schwelle. Ja. Aber erklär mal deinem Umfeld, dass du nicht schwanger bist, aber aussiehst wie im vierten, fünften Monat.
Ja, krass.
Schwierig. Ja. Ich weiß noch, ich bin bei der Arbeit immer so gelaufen, dass ich meine Brust nach vorne gedrückt habe und meinen Arsch nach hinten, damit sich vorne quasi wie so eine Lücke bildet. Und dann habe ich immer ein Kleid angezogen, dass man nichts sieht.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Und so bin ich dann halt immer rumgelaufen, wie so eine Ente eigentlich. Hat aber geklappt.
Kannst du mir bildlich vorstellen.
Ja.
Jedenfalls nicht zu spaßen und halt einen Nachteil von so künstlichen Befruchtungen.
Einer von vielen, ja. Was das mit dem Körper macht, ist schon nicht schön. Aber auch mit der Psyche.
Ja, mit allem. Also gerade wenn man so eine krasse Belastung auf sich nimmt, also was diese körperliche Belastung angeht, meine ich jetzt, mit dem Stimulieren und Hormonen und so, setzt man ja auch noch mehr Hoffnungen rein, dass das klappt, wenn man so viel investiert, auch körperlich, dass man ja dann echt hofft, man hat es, also es hat was gebracht, man hat das für das gute Ergebnis gemacht. Und wenn man dann negativ testet, ich möchte es mir nicht ausmalen, das ist, glaube ich, noch reißt einen noch mal mehr runter als in einem natürlichen Zyklus.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch immer, wenn dann die Periode einsetzt, die ist dann immer sehr intensiv nach so einem ICSI-Zyklus.
Ach krass, das wusste ich auch nicht.
Also kann ich zumindest nur so davon berichten. Das ist dann immer irgendwie dreimal so schlimm.
Das ist ja auch so. Also wir waren ja, ich glaube, wir haben das sogar noch gar nicht zu Ende erzählt. Also es wird ja dann alles im Labor zusammengeführt, egal jetzt ob bei einer IVF oder bei einer ICSI. Und dann kommt es ein paar Tage später zum Transfer, wo man dann eine oder zwei Eizellen zurückbekommt. Und die anderen werden dann gegebenenfalls eingefroren.
Genau, in Deutschland darf man ja gar nicht sich so viele Eizellen einsetzen lassen. Mhm. Also ich hatte bisher immer maximal zwei. Die Empfehlung ist, immer eine einzusetzen. Mhm. Aber ja, mein Wunsch war es dann immer wirklich, dann alles reinzuhauen, was geht.
Maximal drei darf man, ne? Drei ist die Höchstzahl.
Maximal drei macht aber, glaube ich, kein Arzt. Ich kenne niemanden, der das,
auch nicht.
Der das macht. Also wir hatten auch schon mal den glücklichen Fall, drei Blastozysten zu haben. Da war die klare Empfehlung, das nicht zu tun. Aber
sag mal, was eine Blastozyste ist, weil ich glaube, wir setzen manchmal was voraus, was viele gar nicht wissen.
Ja, stimmt. Also im Prinzip, diese Befruchtung, die stattfindet in dieser Petrischale oder Injizierung von dem Spermium in die Eizelle. Daraus entwickelt sich eine Blastozyste, die geht durch viele Stadien, die teilt sich mehrfach. Die wird zum 8-Zeller, zum 18-Zeller, dann wird es eine Morula, dann wird es eine Frühoblastozyste und eine Blastozyste. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Es gibt auch zum Beispiel eine expandierte Blastozyste. Da sind schon diese Zellhaufen, sage ich mal, schon außerhalb von dieser Eizelle. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen und die Kliniken haben auch verschiedene Noten, wie Schulnoten quasi. Ne? So ein Grading, wie sie diese Blastozysten, diese Embryos bewerten.
Bekommt man im besten Fall halt eine Blastozyste zurück eingesetzt?
Bestenfalls ja. Und da kann man nochmal wählen, ob man eine 3-Tage-Blastozyste will oder eine 5-Tage. Das hat auch wieder Kostengründe. Ja, oder ob man dann die dann letztlich kryokonserviert, das heißt, die wird eingefroren und die kann man sich dann zu einem späteren Zyklus wieder einsetzen lassen.
Genau, dann wird sie wieder aufgetaut und dann wird die eingesetzt. Ja. Weißt du, was ich nicht verstehe, bis heute nicht?
Was?
Also, bei einer Krankenkasse beantragt man ja 3 Versuche, also die meisten genehmigen ja 3 Versuche. Aber, das ist zum Beispiel auch bei meiner Krankenkasse so, sie akzeptieren keinen Kryotransfer. Das heißt, ich stimuliere, ich setze mich diesen körperlichen Belastungen aus. Beispielsweise, ich habe dann 20 Follikel. Von diesen 20 Follikel sind dann 16 reif und 12 lassen sich befruchten. So, dann lasse ich mir eine einsetzen und die anderen 11 muss ich wegschmeißen, weil meine Krankenkasse diesen Kryotransfer nicht bezahlt. Und ich denke mir, nur weil meine Krankenkasse das nicht bezahlt, muss ich, wenn ich das dann nicht klappt, nochmal stimulieren. Die Krankenkasse zahlt nochmal die ganzen Medikamente, weil sie keinen Kryotransfer macht, weil ich die Eizellen nicht einfrieren darf. Also das müsste ich auf eigene Kosten machen. Was ist denn das für ein Quatsch?
Deswegen machen auch ganz viele erstmal ihre 3 ICSIs, frieren alles ein und setzen sich das dann im Anschluss erst rein.
Verstehe nicht, was ist denn der Mehrwert für die Krankenkassen? Also wo ist denn der Mehrwert, dass sie diesen Kryotransfer nicht genehmigen und bezahlen? Weil das wäre doch auch Kostenersparnis für die Krankenkassen. Die müssten diese teuren Medikamente nicht zahlen, die müssten die Punktionen nicht bezahlen, weil es wäre ja alles schon da. Man müsste ja nur den Kryotransfer und das Einsetzen wieder bezahlen.
Vielleicht will ja eine Krankenkasse mal dazu Stellung nehmen.
Ja, bitte. Wenn irgendwer weiß, warum das so ist bei den meisten, sagt mir bitte einen schlüssigen Grund, weil ich finde es eine Zumutung, nochmal Frauen, bei denen es nicht klappt, nochmal 2-mal in diese Stimulation zu schicken und die Eizellen nicht einfrieren zu lassen und da 11, 12 oder wie viel auch immer Eizellen wegzuschmeißen, weil das nicht übernommen wird. Also ich weiß, dass viele, die dann im 3. Versuch sind, der letzte, der bezahlt wird, die lassen dann die restlichen Eizellen oder Blastozysten halt einfrieren, weil ja danach wäre ja der Versuch, den man selber zahlen müsste, der 4., 5., 6. oder bei dir halt auch 7. oder 8. Und dann nutzen die halt die aus diesen eingefrorenen Reserven, weil sie eben nicht dann nochmal das Geld ausgeben müssen und diese körperliche Belastung haben. Aber ja, falls jemand weiß, warum das so ist, ich hätte da gerne eine Erklärung, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Haben wir noch was vergessen zum Thema künstliche Befruchtung, IVF, ICSI, IUI?
Mit Sicherheit. Man kann nicht alles behandeln.
Was waren denn, wie viele ICSIs hast du jetzt gemacht? Du bist die ICSI-Queen.
7.
7. Du bist jetzt gerade in deiner 7.
Ja.
Ja.
Hoffentlich letzten.
Was gab's für Unterschiede in deinen ICSIs?
Alles Mögliche. Von der Überstimulation über verschiedene Zusatzpakete, die wir gewählt haben, über die Protokolle, verschiedene Medikamente, verschiedene Stimulationsdauern, verschiedene Schmerzen nach der Punktion. Transfere waren auch alle unterschiedlich. Mal durfte da man mit rein, mal nicht.
Was ist eigentlich unangenehmer? Punktion oder Transfer?
Eine Punktion? Du kriegst eine Vollnarkose. Das ist schon heftig.
Glaube ich. Aber beim Transfer hast du keine Vollnarkose?
Nein, das tut auch gar nicht weh. Also ein Transfer tut gar nicht weh. Das ist ein bisschen unangenehm, wie so ein Abstrich. Im besten Fall gucken die erstmal mit dem Ultraschall nach einem guten Platz fürs Embryo. Mhm. Ja, schauen sie, oh, da könnte man das reinpacken. Und danach kommt so ein Katheter rein und dann kommt auf einmal der Embryo rein, fertig. Das dauert 5 Minuten, dann bist du fertig, kannst nach Hause gehen.
Und musst du da noch liegen bleiben oder kannst du...
Nein, kann ich gerade nach Hause fahren wieder und tschüss.
Und wie lange hast du nach der Punktion so zu tun?
Oh, lange, weil ich habe da sehr viel mit meinem Bauch zu tun, weil der ist sehr aufgebläht immer danach. Tut mir meistens weh. Manchmal hat man Blutung danach, manchmal nicht. Es ist ganz unterschiedlich.
Aber du kannst auch nach einer Punktion direkt gehen. Also ein bisschen warten wegen der Vollnarkose, aber dann kannst du gehen.
Kannst direkt düsen.
Und nach wie vielen Tagen ist dann dieser Bluttest, ob es geklappt hat oder nicht, nach dem Transfer?
Auch unterschiedlich, meistens 10 Tage oder 14 Tage.
Ja, so wie ich halt auch testen würde nach dem Eisprung, irgendwas in dem Dreh. Das ist dann wieder irgendwie gleich.
Ja.
Würde ich sagen, dass wir zur Frage aus unserer Kinderwunschbubble kommen. Ich habe auch echt überlegt, ob wir nochmal so einen Sound machen. Also
ich
wie
bin
so.
Voll dafür.
Und jetzt kommen wir zur Frage aus unserer Kinderwunschbubble.
Du, 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 du.
Genau.
Ja?
So ist unsere Überleitung jetzt.
Achso.
Ich weiß gar nicht, ob wir den Community-Pick beantworten können. Ich habe dich auch wieder nicht gefragt. Ich habe es einfach entschieden. Wie viele Ixis sind unbedenklich?
Pah, das ist eine gute Frage. Habe ich keine Antwort drauf. Es ist ganz unterschiedlich, ne? Guck mal, wie dein Körper reagiert. Ich kenne Leute, die haben schon 12 Ixis gemacht und die 12. war dann erfolgreich. Ich kenne Leute, die können nach 3 nicht mehr weitermachen. Es ist ja, das Finanzielle spielt ja vieles zusammen. Ja, das Finanzielle, die Gesundheit, die mentale Gesundheit, die Partnerschaft. Es gibt keine pauschale Antwort darauf.
Glaube ich auch. Ich glaube, es ist wieder so eigenes Ermessen. Wie viel kann man selber aushalten? Wie ist die mentale Verfassung? Auch die Logistik im Alltag, das muss ja alles untergebracht werden. Da ist ja eine ICSI einfach nochmal viel, viel krasser als meine Kinderwunschklinik-Erfahrung jetzt einfach, muss man halt wirklich so sagen. Ja, dass ich auch glaube, dass es sehr individuell ist. Und wenn es jetzt auf dieses unbedenklich, also gesundheitlich ist, ich glaube, diese hormonelle Belastung, die darf man wirklich nicht unterschätzen, was die auch vielleicht in ein paar Jahren mit einem macht, keine Ahnung. Aber da sind wir halt auch wieder keine Ärzte, um irgendwie sagen zu können, das und das wäre jetzt unbedenklich. Also wir können das wieder nur aus eigenen Erfahrungsberichten sagen. So, wir wurden mal wieder aus unserem Meeting geworfen, aber ich hatte wieder Zeit, nochmal eine Frage rauszusuchen. Und zwar gab es die Frage, ein Kryotransfer direkt nach der negativen ICSI möglich oder nicht möglich?
Ja.
Muss man nicht pausieren?
Nein, geht eher um die Stimulation. Aber da scheiden sich jetzt auch mittlerweile die Geister, weil meine Klinik hat mir jetzt gesagt zum Beispiel, dass man auch direkt nach einer ICSI wieder stimulieren kann, dass es da wieder Studien gab, die sagen, dass man keine 3 Monate warten muss.
Du hast jetzt immer 3 Monate gewartet, ne? So meine ich.
Immer 3 Monate gewartet, aber jetzt heißt es, nee, man kann auch direkt, also die Studienlage ändert sich da. Aber allgemein, ne? Thema Fertilitätsforschung, ne? Fruchtbarkeit, all dieses Thema, das ist wie so ein Tiefseeforschungsgebiet. Man weiß gefühlt noch gar nichts darüber, über die ganzen Vorgänge.
Ja, aber auch wie weit das jetzt sich alles entwickelt hat. Überleg mal, vor 30 Jahren wäre das ja, glaube ich, alles noch nicht so möglich gewesen. Und es kommen ja immer wieder Sachen dazu. Also wahrscheinlich, wenn unsere Kinder Kinder kriegen wollen und in eine Kinderwunschklinik müssten, dann gibt es wieder 1000 andere Sachen.
Ich hoffe, dass das dann mittlerweile so sein wird, dass es eine Klinik gibt, die einmal so ein Check-up macht, von bis, dass man nicht in 1000 verschiedene Kliniken rennen muss. Ja, das wäre doch schön.
Ja, du meinst jetzt, was Gerinnung und so angeht, dass man alles...
Beispielsweise, ja, oder halt die ganzen Untersuchungen, Bauchspiegel, alles abchecken kann in einer Klinik.
Ja, und weil wir jetzt immer noch in der Kategorie sind, aus unserer Kinderwunschbubble, möchte ich jetzt noch eine Nachricht vorlesen. Da ist gar keine Frage drin, aber ich fand die Nachricht einfach so, so toll. Und ich lese sie auch wieder anonym vor. Ich fange an, euren interessanten Podcast zu hören. Da ich zwar sofort schwanger wurde im letzten Jahr, aber meine arme beste Freundin, die mir so wichtig ist, noch, groß geschrieben, besser verstehen möchte. Sie hat es, bis sie 32 war, über 2,5 Jahre mit ihrem Mann versucht. Nun kam raus, sie hat Endometriose. Wurde ihr im Herbst entfernt und seit Mai dürfen sie es wieder versuchen. Klappt leider immer noch nicht. Ich leide so mit ihr. Gerade das Thema mit meiner Schwangerschaft und meiner sehr kurzen Kinderwunschreise hat unsere sehr gute Schwangerschaft sehr auf die Probe gestellt. Ich glaube, sie meint Freundschaft. Hat unsere sehr gute Freundschaft sehr auf die Probe gestellt. Ich bete jeden Tag für sie. Sie und ihr Mann gehen immer mehr kaputt daran. Künstliche Befruchtung wollen sie irgendwie nicht, meinen sie. Ist wohl zu viel invasiver Eingriff. So kann ich sie noch etwas besser verstehen über euren Podcast. Ich hoffe, es kommen noch immer weitere viele Folgen raus. Tolle Idee und bestimmt eine große Hilfe für viele, die das Thema selber betrifft. Danke für euren Podcast und von Herzen alles Liebe. Also, ich finde es einfach an dieser Nachricht so toll, dass sie ja gar nicht im Kinderwunsch steckt, sondern diesen Podcast hört, um ihre Freundin besser zu verstehen, um irgendwie in dieses Thema einzugleiten. Und das finde ich einfach so mega.
Aber solche Nachrichten kriege ich tatsächlich richtig oft und auch von Männern, dessen Frau quasi halt auch gerade, also klar, die Frau macht die ICSI, der Mann ist so mehr oder weniger mit dabei. Aber da sagt, die sagen dann, die können dann ihre Frau ein bisschen besser verstehen. Ja. Weil oft hat man ja auch so ein krasses Kommunikationsthema auch in der Partnerschaft, wenn man durch so eine künstliche Befruchtung geht, weil ja eigentlich 90% an der Frau liegt.
Ja, aber das kommt dann in der Männerfolge auf jeden Fall auch nochmal auf. Die steht schon thematisch. Ja, ich merke es aber auch. Also mir folgen 1,5% Männer auf meinem Profil, aber ich schreibe regelmäßig mit 2, 3 Männern. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass die sich so mit diesem Thema beschäftigen, um halt ihre Frau zu unterstützen und nicht sagen, ja, mach mal. Ja, weil es, wie du immer sagst, es ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Ein Gemeinschaftsprojekt, genau. Ja.
Und umso schöner finde ich es halt auch da, dass sie jetzt sagt, sie will ihre Freundin unterstützen, sie will es mehr verstehen, sie will mehr erfahren darüber. Ja, Hut ab. Ich glaube, deine Freundin kann sich echt glücklich schätzen, dass sie dich an der Seite hat. Weil es ist nicht selbstverständlich. Und mit diesem positiven Nachricht beenden wir doch jetzt mal die Podcast-Folge. Ich glaube, sie war ein bisschen kürzer, aber das finde ich gar nicht schlecht.
Ja, ich gehe mich jetzt mal schonen und die Nase putzen.
Ja, aber wie gut man dich versteht, wird man dann in 3 Wochen hören.
Okay.
Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Urlaub, Anni. Hast du dir jetzt verdient?
Ich mir auch.
Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Adios, amigos.
Habt ihr Lust auf noch mehr Insights aus unserer Kinderwunschbubble?
Dann folgt uns jetzt auf Insta unter kinderwunsch.bubble.